Studoval americké spiritualisty, švýcarské sedláky a indiánské šamany a pokaždé se načas stal jedním z nich. Kulturní antropolog a etnobotanik, ale také zapálený bylinkář Wolf-Dieter Stoll. Jehož knihy jsou populární i v Česku. Herzlich willkommen.
Danke.
Gibt es wirklich ein Gewächs, das jede Krankheit heilen kann?
Also das ist ein universaler Glaube. Das kenne ich von den Indianern, das kenne ich von anderen Völkern. Gegen jede Krankheit ist ein Kraut gewachsen. Ob das nun stimmt oder nicht, weiß man nicht.
Was ist eigentlich Ihre Lieblingspflanze?
Meine Lieblingspflanze ist der Beifuß.
Warum?
Das war das Lieblingskraut meiner Großmutter. Und es ist eines der ältesten Schamanenkräuter. Es wird geräuchert und es öffnet den Geist. Es ist auch ein Hebammenkraut. Also für Frauengesundheit.
Und in welchem Sinn öffnet es den Geist?
Es ist, wie öffnet es den Geist, wenn man das schon riecht? Das riecht nach Kampfer und öffnet. Also es hebt den Geist auf. Eine gute Vorbereitung für Meditation.
Sie haben auch beschrieben, wie man zum Beispiel eine männliche oder weibliche Duft fabrizieren kann. Wofür ist das gut?
Einen männlichen und weiblichen Duft?
Duft, ja, genau. So ein Geruch oder so. Das habe ich, glaube ich, in diesem Buch gelesen. Es gab so ein Kapitel ein bisschen über das Intimleben und verschiedene zwischen weiblichen und männlichen Energien, Dufte und so weiter. Und dort haben Sie beschrieben, dass man irgendwelche Pflanze benutzen kann, um männliche oder weibliche Gerüche zu fabrizieren.
Es sind vor allem die Frauen, die solche Düfte benutzen.
In welchen Situationen?
Ja, um die Männer zu verzaubern und zu bezirzen.
Und funktioniert das wirklich?
Das funktioniert wirklich. Das funktioniert auf einer subliminalen, also halb unterbewussten Art und Weise.
Was aber sehr bewusst ist, ist, wenn man zum Beispiel krank mit einer Grippe ist oder so, was für eine Pflanze sollen unsere Zuschauer benutzen, um solche Krankheiten zu vermeiden?
Also bei einer Grippe würde ich den Holunder nehmen, schwarzen Holunder, die Blüte als Tee trinken. Das ist ein immunstärkendes Mittel und hat eine antivirale Wirkung. Also das ist sehr, sehr gut. Das ist eines der besten.
Schamane sagen manchmal, dass sie fliegen. Was soll das heißen?
Also sie fliegen nicht körperlich, sondern die Seele löst sich vom Körper und kann reisen. So ein bisschen wie im Traum, aber da haben wir keine Kontrolle und es ist unbewusst. Aber das ist eine archaische Technik seit der alten Steinzeit.
Aber das sagt man manchmal über die Seele nach dem Tod. Und
ja.
Sie beschreiben es als etwas, was in diesem Leben schon geschehen kann.
Ja, es ist, das ist, was Schamanen können. Sie können reisen, aber sie finden den Weg zurück zum Körper. Und bei einem Toten ist das dann abgeschnitten.
Und was passiert inzwischen wegen dieser Seelenreise?
Inzwischen ist der Mensch in einem Zustand des tiefen Trance. Also äußerlich gesehen sitzt er einfach da und ist irgendwie weg. Ja? Mhm. Aber die Seele reist.
Und wohin?
Wohin sie reisen will. Also ich kenne das von den Indianern, die bei den Sommersonnentanz sind sie angehakt durch das Fleisch an einem Pfosten und sie tanzen, bis sie im Trance sind, fallen um und die Seele geht hoch und fliegt mit den Adlern. Also das hat man mir sehr gut beschrieben. Und das ist so, es ist keine Fantasie.
Haben Sie das erlebt?
Nein, das habe ich persönlich nicht erlebt. Doch als Kind habe ich das erlebt, dass ich geflogen bin über die Stadt und konnte die Stadt sehen. Aber das sind so Sachen, die man...
Wie soll ich das jetzt verstehen?
Es ist so, dass die Seele, das ist auch bei allen schamanischen Kulturen, dass die Seele sich lösen kann vom Körper. Heutzutage sind wir meistens im Körper gefangen. aber es gibt die Technik in Askese, das heißt irgendwie zwischen Feuern sitzen oder in einem Baum hängen. Trommeln in Südamerika sind es gewisse Drogen, also psychowirkende Substanzen. Und die Seele kann wirklich sich vom Körper lösen und wohin gehen. Das haben auch Leute in extremen Situationen erlebt, wie bei Unfällen oder Nahtoderfahrungen, wo sie ihren Körper von außen gesehen haben.
Und wieso haben Sie das ein bisschen als Kind erlebt und nicht nachher?
Ja, weil es, wenn man dann in die Schule kommt, da wird man sozusagen immer mehr hineingebracht.
Ja, das verstehe ich. Aber ja. Dann haben Sie ein großer Teil Ihres Lebens als Schaman auch gelebt. Wieso sind diese Sachen dann nicht mehr?
Man sagt, ich sei ein Schamane. Ich würde es nicht sagen. Ich bin Ethnologe und kenne mich in dem Schamanismus gut aus.
Aber Sie haben auch viele Sachen getrieben, um zu. Also ja. Am nächsten, es ging alles entzudecken. Also warum nicht das da?
Weil kein Grund war, dass ich das. Tun sollte. Aber es gibt diese Möglichkeit. Es gibt die Möglichkeit auch zum Beispiel die Heilpflanzen im Traum zu erfahren oder in der Intuition.
Ja. Wir wissen ziemlich gut, wie die westliche Medizin funktioniert. Wir wissen auch mehr und mehr über die chinesische Medizin. Aber was wissen wir schon heute über die Methoden, die Schamanen für Heiltherapie benutzen?
Also die westliche Medizin vor allem bleibt an der Oberfläche hängen. Für sie ist die Krankheit wie ein Gegenstand, den man genau beobachtet und untersucht. Es wird gemessen und gewogen. Das Schamanische ist, dass sich der Heiler hineinbegibt, in Resonanz geht, so als nimmt er die Krankheit selber auf und erfährt sie von innen. Und durch seine Kraft und seine Fähigkeit kann er diese Krankheit von innen heraus erkennen und heilen, ja.
Also der Unterschied zwischen der westlichen Medizin und die Schamanen steht in den Methoden, die sie benutzen?
Es sind die Methoden. Ein Schamane, der schaut auch ganz genau, was für Symptome der Kranke hat. Aber er bleibt nicht dabei stehen, sondern meistens geht er dann in ein tieferes Bewusstsein, so eine Art Trance. Und er fühlt die Krankheit von innen und imaginiert sie. Er kriegt ein Bild, sodass die Krankheit wie eine Wesenheit erscheint. Also die Krankheit oft in Form von einem schrecklichen Wurm oder einem Dämon. Indem er auf dieser Ebene arbeitet, besiegt er die Krankheit. Das ist für moderne Menschen ein bisschen schwierig zu verstehen, aber ethnologisch ist das bekannt.
Und bewiesen, Ihrer Meinung nach?
Und bewiesen, ja.
Mehrere Generationen hier in der Tschechischen Republik, aber auch in Deutschland zum Beispiel, sind von den sozusagen Native Americans sehr fasziniert. Wie erklären Sie das?
Es ist so, dass die American Natives haben Teile der Kultur behalten, die auch zu uns in der Eiszeit, in der Steinzeit existierte. Also wir erkennen unsere eigenen Wurzeln in den Indianern. Erstmal in der Anwendung der Heilpflanzen, in der Anwendung von Schwitzhütten, Schwitztherapien und dergleichen und eben in dem Schamanentum.
Und diese Faszinierung, hat das etwas mit Karl May zu tun?
Ja, natürlich. Das hat auch was zu tun damit. Sehr viele Ethnologen sind ihrem Beruf nachgegangen oder sind berufen worden durch Karl May.
Wir haben davon schon geredet, dass Sie ziemlich oft, wenn Sie eine Kommune studiert haben, sind Sie selbst native geworden sozusagen. Ja, ja. Sie haben eigentlich genauso gelebt und gewohnt wie die Leute, die Sie beobachtet haben. Wenigstens sagen es viele Anthropologen über Sie. Ist das richtig oder was war der Grund dafür?
Ja, das ist die beste Art und Weise, etwas erkennen. Man kann etwas zum Gegenstand machen und äußerlich beobachten und beschreiben. Oder man versucht, hineinzukommen, die Enkulturation oder Sozialisierung selber nachzuvollziehen. Also ich habe in Alpen mal Feldforschung gemacht, ein Jahr. Ja, da kam ein Kollege von der Universität und sagte, warum sitzt du da im Dreck und melkst und sitzt da in den Kuhmist? Ja, ich will selber spüren, innerlich erfahren, wie es ist, ein Bergbauer zu sein und nicht nur von außen beobachten.
Haben Sie nie also in dem Prozess gelitten, irgendwie?
Ja, klar, man leidet auch, ist ja klar.
Und aber Sie haben es nie bereut?
Nein.
Wann haben Sie aufgehört, sich den Bart und die Haare zu schneiden?
Das war vor langer Zeit, in Indien zum Beispiel, wo ich sehr krank wurde. Also, und da habe ich dann gedacht, ich lasse die Dinge einfach so natürlich, wie sie sind.
Ja. Und hat das geholfen?
Ja, klar.
So. Dass Sie dann weniger krank waren?
Naja.
Oder ich suche irgendwie den Link zwischen den zwei Sachen.
Ich war an meinem Ende des Lateins. Ich war sehr schwer krank in einem indischen Dorf und bin in eine andere Dimension hineingerutscht. Ich bin dann über den Ganges geflogen und meine Flügel waren aus Blei und die Toten saßen mir auf den Rücken und haben mich hineingedrückt in das Wasser. Nun, das würde man sagen, ist eine Halluzination, aber es ist eine... Ja, es ist eine Erfahrung, die genauso reell ist, wie wir hier sitzen. Und da kam ich dann, als ich wieder gesund war, zu dem Schluss, ich lasse mich nicht nur von meiner Berechnung führen, sondern von tieferen Schichten des Bewusstseins oder ich lasse mich, wie die Inder sagen, von den göttlichen Selbst führen. Und um dem zu ehren, habe ich aufgehört, meine Haare und Bart zu schneiden. Das klingt alles sehr mystisch und sehr komisch, aber also...
Außergewöhnlich in diesem Gebäude.
In diesem Gebäude, ja. In Indien am Ganges würde es überhaupt nicht ungewöhnlich erscheinen.
Ihre Familie ist aus Deutschland in die Vereinigten Staaten in den 50er Jahren umgezogen.
Meine Eltern, ja.
Genau, und Sie waren damals 11, stimmt
ja.
Das? Und dann sind Sie mehr als 30 Jahre später zurück nach Deutschland umgesiedelt.
Ja, ja.
Was hat Sie eigentlich zurückgebracht?
Ja, es war so, ich bin dann in Indien gewesen und als ich so krank war, da habe ich gesagt, ich höre auf die innere Stimme. Ich hätte nach Amerika zurückgehen können. Ich hätte an der Universität einen guten Beruf gehabt. Aber die innere Stimme sagte, geht nach Europa und geht, und da sind wir erst in die Schweiz und dann war es, ja, geht nach Deutschland. Da war ich seit dem 11. Lebensjahr nicht. Und ich dachte, geht Deutschland, ist ja schrecklich, weil ich viele Hollywood-Filme gesehen und so, das hat keinen guten Ruf. Und da bin ich dann nach Deutschland und habe gemerkt, dass das, was ich sage, für einige Menschen sehr wichtig ist.
Und deswegen. War das die Motivation, weil Sie sich wichtig gefühlt haben, irgendwie im deutschen Kontext? Oder?
Es war richtig, dass ich dahin komme, was ich sage den Menschen ist, verbindet euch wieder mit der Natur, mit eurem eigenen Wesen, weil die Leute werden immer abstrakter.
Wenn Sie es mir erlauben, möchte ich noch kurz über Ihre Kinder reden. Was machen Sie? Sind Sie ihnen in diesem Sinn ähnlich, dass Sie gerne in der Natur oder mit der Natur leben?
Also wir lebten so weit abseits. Sie sagten, es ist ja schrecklich, wir haben keine Spielkameraden. Und das ist ja wie im Mittelalter, oh nein, wie in der Steinzeit hier bei euch. Und da sind sie dann andere Wege gegangen, aber inzwischen vertragen wir uns gut und arbeiten zusammen.
Ja. Wolf-Dieter Stoll, vielen Dank für Ihre Zeit.
Ja, danke.